Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute unsere Reihe über den Galaterbrief abschließen mit den letzten 8 Versen aus Galater Kapitel 6. Wir haben uns dieses Jahr mit dem Galaterbrief beschäftigt und heute wollen wir uns eben die letzten Verse angucken von diesem Brief, den Paulus an die Gemeinden in einer Gegend in der heutigen Türkei geschickt hat. Und ich lese uns Galater Kapitel 6 ab Vers 11. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand mehr weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Römerbrief endet unter anderem mit diesen Worten. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und allen Heiligen bei ihnen. Komischer Anfang einer Predigt, denkst du dir jetzt vielleicht. Was will er uns mit dieser Liste von Grüßen mit ganz verschiedenen Namen aus dem Römerbrief sagen? Solche Verse sind ganz typisch für Paulus. Er schrieb längere und kürzere Briefe an Gemeinden oder an Einzelpersonen und 13 davon sind Teil der Bibel. Und sie alle haben eins gemeinsam, nämlich, dass wir am Ende eine lange oder kürzere Liste finden von Namen, wo Paulus Menschen grüßt, die er in den Gemeinden kennt. Ja, Paulus' Briefe, die sind sehr dicht, sehr reichhaltig. Wenn man die durchliest, dann kriegt man manchmal fast Kopfschmerzen, weil da so viel drinsteht. Aber am Ende kommen die Grüße und da sieht man, dass das dann auch so eine persönliche Seite hat, wenn Paulus Briefe schreibt. Und ich mag diese Grüße. Ja, das hat mehrere Gründe, dass ich diese Grüße mag. Die sind einmal Teil von Gottes Wort. Gott möchte uns dadurch etwas mitteilen. Er hätte ja auch sagen können, Paulus, bevor du diese Briefe veröffentlichst, dann streich die Grüße raus, das ist viel zu persönlich. Aber das hat er nicht gemacht. Und ich denke, sie zeigen uns, es ging Paulus nicht einfach nur um irgendwelche komplizierten theologischen Fragen, die er so den Leuten erklären wollte, sondern es ging ihm um echte Menschen in echten Gemeinden mit echten Problemen und Fragen. Und die Grüße zeigen, dass Paulus nicht irgendwie ein weltfremder Schreibtischtäter war, der nie irgendeinen Menschen gesehen hat und einfach den ganzen Tag nur irgendwelche komplizierten Sachen aufgeschrieben hat, sondern es war jemand, dem die Menschen, die wirklichen Menschen in wirklichen Gemeinden von Herzen etwas bedeuteten. Und ich habe schon gesagt, wenn man so einen Paulusbrief durchliest, dann ist das oft harte Kopfarbeit. Und dann ist das oft anstrengend. Und dann kann man fast durchatmen, wenn man am Ende angekommen ist und man kommt bei den Grüßen an. Und dann geht es um die Menschen, an die dieser Brief gerichtet ist. Und es ist nicht mehr so dicht und nicht mehr so schwer zu verstehen. Und das mit den Grüßen ist bei allen Paulusbriefen so. Bei allen, bis auf bei einem. Der Brief, in dem wir uns jetzt gerade befinden, der Galaterbrief, der endet nicht mit einer Grußliste. Im Galaterbrief könnten wir sagen, gibt Paulus bis zuletzt Vollgas. Und warum tut er das? Ich glaube, weil der Galaterbrief Paulus' emotionalster Brief ist. Es ist der Brief, wo er am meisten Herzblut reingesteckt hat. Die Galater hatten nicht irgendwelche Fragen oder Probleme, die so einen Teil vom Christentum ausmachen, aber nicht zum Kern gehören. und die Paulus dann einfach beantworten konnte und nachher auch relativ entspannt dann eine Grußliste schreiben konnte. Die Galater hatten ein wesentlich ernsteres Problem. Die Galater waren kurz davor, den Kern ihres Glaubens aufzugeben. Anstatt zu glauben, dass Jesus alle ihre Sünden bezahlt hat, wollten sie eine Art Mischung zwischen Judentum und Christentum haben. Und unterm Strich dieser neuen Glaubensrichtung stand: Wir werden errettet zwar durch Glauben und auch durch Jesus, aber was wichtig ist, ist, dass wir uns auch noch beschneiden lassen müssen. Und diese Beschneidung war einfach ein symbolischer Begriff dafür, dass man glaubte, man wird errettet dadurch, dass man irgendwelche guten Werke tut, die Gott im Gesetz geboten hat. Die Galater glaubten also, wir werden errettet durch irgendetwas, was wir tun. Und das war nicht das, was Paulus ihnen Monate, Jahre vorher, als er in diesen Gemeinden war, als Evangelium verkündigt hatte. Und deswegen ist Paulus so emotional. Deswegen ist Paulus in diesem Brief so hart und so deutlich und so streng und so unglaublich leidenschaftlich. Er wusste, es geht um die Frage, wo werden die Menschen in den Gemeinden in Galatien ihr Leben nach dem Tod verbringen? Und deswegen gibt er bis zum Schluss Vollgas. Und das sieht man auch im ersten Vers von unserem Abschnitt, Vers 11, wenn ihr nochmal reingucken wollt. Dort schreibt Paulus: Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Meistens hat Paulus seine Briefe einem Schreiber diktiert. Und den Galaterbrief, den hat er anscheinend nicht einem Schreiber diktiert. Ja? Entweder den ganzen Brief oder zumindest hier das Ende hat er mit eigener Hand selbst geschrieben. Und dann mit ganz großen Buchstaben. Wir wissen nicht, warum mit großen Buchstaben. Vielleicht hatte Paulus schlechte Augen, konnte nicht gut gucken und musste deswegen ganz große Buchstaben machen. Vielleicht war er auch beim Schreiben einfach so aufgebracht, so leidenschaftlich, dass die Buchstaben einfach so groß geworden sind. Wir wissen es nicht. Aber was wir an diesem Vers sehen können, ist, dass da nicht irgendwie ein Theologe am Schreibtisch sitzt und sich denkt, was könnte ich heute mal für eine Abhandlung über Glaube und Werke schreiben, die in der akademischen Welt bestimmt ganz, ganz groß wird. Das ist Unsinn. Na, hier schreibt jemand, der gerade gehört hat, dass die Leute in den Gemeinden in Galatien auf einem ganz gefährlichen Weg sind. Und der dafür brennt, dem es total wichtig ist, dass sie auf den richtigen Weg zurückkommen. Und deswegen nutzt er jetzt diese letzten Zeilen nicht für allgemeine Grüße, sondern er bringt ein letztes Mal seine Botschaft auf den Punkt. Und wie in diesen letzten Versen deutlich wird, seine Botschaft ist die Botschaft von Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Eine Botschaft, die wir heute sehen werden, verhasst ist, kantig, manchmal sogar eklig, aber die gleichzeitig die einzige Hoffnung ist für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Mein Thema für heute Morgen ist, wie das Kreuz dein Leben auf den Kopf stellt. Und ich habe wie meistens drei Punkte. Ein Leben ohne Kreuz führt dich in die Irre, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, ein Leben mit dem Kreuz macht dich zu einem neuen Menschen. Und drittens, ein Leben für das Kreuz ändert deine Beziehungen. Ein Thema ist, wie das Kreuz dein Leben auf den Kopf stellt. Erstens, ein Leben ohne Kreuz führt dich in die Irre. Zweitens, ein Leben mit dem Kreuz macht dich zu einem neuen Menschen. Und drittens, ein Leben für das Kreuz ändert deine Beziehungen. Erstens, ein Leben ohne Kreuz führt dich in die Irre. Wie ich schon gesagt hatte, die Galater waren in der Gefahr, die gute Nachricht von Jesus Christus für etwas anderes aufzugeben. Auf diese Idee waren sie allerdings nicht von selbst gekommen. Einige Männer waren in die Gemeinde gekommen und hatten den Christen dort etwas gepredigt und sie dadurch verwirrt. Paulus erwähnt sie im ganzen Brief immer wieder. Und auch hier ganz zum Schluss in Vers 12. Dort nennt er sie nicht mit Namen, aber er beschreibt sie. Schreibt in Vers 12, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, also diese Prediger, sie nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Und Paulus nennt diese Prediger hier, die, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen. Aber wir würden heute sagen, die, die bei anderen beliebt sein wollen. Das ist genau das Gleiche. Und was hat diese Männer also angetrieben? Sie wollten beliebt sein. Sie wollten sich selbst auf die Schulter klopfen. Und um das zu erreichen, überredeten sie die Galater, sich beschneiden zu lassen. Was war ihre Botschaft? Sie sagten, Jesus ist wichtig und er ist auch am Kreuz gestorben, aber das ist eher so ein Randthema von unserem Glauben. Um wirklich errettet zu werden, müsst ihr euch beschneiden lassen und ihr müsst das ganze jüdische Gesetz halten. Ihre Kernbotschaft unterm Strich ist also, um errettet zu werden, um Frieden mit Gott haben zu können, muss man etwas tun bzw. leisten. Und das Krasse ist, es funktionierte damals. Es funktionierte für diese Prediger oder für diese Irrlehrer, wie Paulus sie nennt. Die Galater waren anscheinend total begeistert. Die Prediger wurden geliebt und für alle in den Gemeinden hatte das den Vorteil, sie wurden nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt. Die Frage ist, warum nicht? Die Sache ist, dass die Christen im Römischen Reich zunächst als jüdische Sekte galten. Die Römer haben sich so die Christen angeguckt, haben irgendwann mitgekriegt, da ist so eine neue Gruppe. Aber sie haben gedacht, naja, da die meisten früher Juden waren, das ist bestimmt einfach so eine jüdische Untergruppe. Die Juden hatten im Römischen Reich einen ganz großen Vorteil. Irgendwann hatten sie es herausgeschlagen, dass sie die einzige Religion im gesamten Römischen Reich waren, die nicht den Kaiser als Gott verehren musste. Jeder im Römischen Reich durfte seinen Glauben behalten, aber er musste zusätzlich noch den Kaiser als Gott verehren. Und die Juden hatten ja nur einen Gott, sie durften auch nur diesen einen Gott verehren. Und deswegen haben die Römer ihnen irgendwann erlaubt, okay, wir erlauben euch Juden, dass ihr den Kaiser nicht als Gott verehren müsst. Es war so eine Art Ausnahmegenehmigung. Und für die Christen war der Vorteil, solange sie als jüdische Sekte galten, waren sie durch das römische Recht eben auch geschützt und mussten den Kaiser nicht verehren. Aber die Juden mochten die Christen nicht. Und sie wussten, wir können die Christen so richtig in Schwierigkeiten bringen, wenn wir einfach zu den Römern gehen und sagen, die Christen gehören gar nicht zu uns. Und dann mussten die Christen natürlich, wie alle anderen Römer auch, den Kaiser als Gott verehren. Und das konnten sie nicht. Und das bedeutete für die Christen häufig Verfolgung. Und natürlich war das für die Christen nicht angenehm. Und die Irrlehrer in Galatien, die hatten einen Ausweg gefunden. Sie konnten vor den Juden sagen, guck mal, wir haben uns beschneiden lassen, wir halten das ganze jüdische Gesetz, wir sind auch Juden. Und sie konnten vor den Römern sagen, wir sind Juden, wir halten das ganze Gesetz. Und gleichzeitig waren sie auch irgendwo noch christlich, denn Jesus kam ja in ihrer Religion auch vor. Aber er stand eben nicht im Zentrum. Und so waren diese galatischen Gemeinden plötzlich vor Verfolgung sicher. Und dann hatte die neue Lehre, die diese Irrlehrer gebracht haben, noch einen Vorteil. Den beschreibt uns Paulus in Vers 13. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Das heißt hier, die galatischen Irrlehrer konnten sich des Fleisches der Galater rühmen. Die Frage ist, was heißt das? Das heißt, dass die Prediger sich auf die Schulter klopfen konnten. Sie konnten stolz sein auf jeden einzelnen Galater, den sie dazu überredet haben, sich endlich beschneiden zu lassen. Sie konnten dann Briefe verschicken an ihre Freunde, an ihre Pastorenkollegen vielleicht. Ich habe es letzte Woche wieder geschafft, 7 Leute haben sich beschneiden lassen und insgeheim haben sie sich dafür auf die Schulter geklopft. Jeder Einzelne, der in der Gemeinde war, jeder Einzelne, der neu dazukam, war für diese Prediger ein Grund, stolz zu sein auf ihre eigene Leistung. Irgendwie war in den Gemeinden alles toll. Die Prediger predigten eine Mischung aus Judentum und Christentum. Niemand wurde verfolgt. Die Leute in den Gemeinden fanden das toll. Die Prediger genossen, dass die Leute sie mochten. Und verfolgt wurden sie eben auch nicht. Weder von den Römern noch von den Juden. Also alles super. Wäre da nicht Paulus? Paulus ist gar nicht begeistert. Und bevor wir uns damit beschäftigen, warum Paulus nicht damit begeistert oder davon begeistert war, möchte ich mal den Bogen zu heute spannen. Wir haben ja ein Problem, wenn wir den Galaterbrief lesen, und auch wenn wir das heute lesen. Für uns, heute im 21. Jahrhundert hier in Deutschland, ob wir Christen sind oder nicht, scheint dieses Problem so extrem weit weg zu sein. Ja, keiner von uns stand je in der Versuchung zu sagen, was könnte ich heute mal machen? Och, ich könnte ja mal damit anfangen, mich an alle jüdischen Speisegesetze zu halten. Und wenn ich das tue, dann wird Gott mich bestimmt lieb haben. Ich glaube, auf die Idee ist von euch noch niemand gekommen. doch glaube ich, dass das Prinzip, was hinter der Denkweise der Galater stand, tief in uns Menschen drin ist, unabhängig davon, ob wir vor 2000 Jahren gelebt haben oder ob wir heute leben. Unabhängig davon, ob wir religiös sind oder an überhaupt keinen Gott glauben. Egal, ob wir hier im Westen leben oder weit weg im fernen Osten. Das Prinzip hinter der Irrlehre lautet, ich bin das, was ich tue oder was ich leiste. Ja, ich bin das, was ich tue oder was ich leiste. Und dieses Prinzip, das gab es nicht nur damals in Galatien, das gibt es heute noch genauso. In allen Weltreligionen finden wir im Prinzip diese Idee. Wir finden diese Idee sogar in Teilen des Christentums, zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche. Auch dort gibt es die Idee, dass unsere Werke, dass das, was wir tun, etwas zu unserer Errettung beiträgt. Und selbst in Gemeinden, die dem Namen nach evangelisch sind, finden wir diese Idee. Ein Beispiel, die größte Gemeinde der USA wird sonntags von ca. 35.000 Menschen besucht. Also 1.000-mal mehr als bei uns hier sitzen. Sie treffen sich in einer Art Stadion. Und der dortige Prediger heißt Joel Osteen. Und der Kern seiner Botschaft ist, finde das bestmögliche Leben hier auf dieser Erde. Auf Englisch heißt es, it's all about your best life now. Und seine Predigten sind dann im Prinzip 5 Schritte oder 7 Wege oder 10 Dinge, die du tun solltest, um dein bestes Leben, dein best life now, hier auf dieser Erde zu erreichen. Ja, auch dieses Prinzip, du bist, was du tust. Aber man muss nicht nur in Kirchen gucken. Ja, in unserer deutschen Gesellschaft, da würden solche Kirchen, glaube ich, die uns das best life now predigen, nicht so besonders viel Erfolg haben. In Deutschland sind die meisten Kirchen leer. Aber ich glaube, die Botschaft gibt es trotzdem. Dann eben zum Beispiel in der Werbung. Die Werbung erzählt uns dann, wenn du das kaufst, wenn du dahin in den Urlaub fährst, wenn du dich mit diesem Shampoo duscht oder wenn du dieses Auto fährst, dann bist du ein glücklicher Mensch und dann ist dein Leben wirklich lebenswert. Ja, tu etwas, dann bist du was. Und diese Einstellung ist ganz tief in uns allen drin. Wir alle suchen unsere Identität. Das, was uns im Kern ausmacht, das, was uns Bedeutung gibt, in dem, was wir leisten und tun. Wo führt das hin? Unser Abschnitt verrät es uns. Es führt zu Stolz. Oder wie es in unserem Abschnitt genannt wird, es führt dazu, dass wir uns rühmen. Aber das ist genau das Gleiche. Ende von Vers 13. Sobald wir etwas leisten, können wir uns auf die Schulter klopfen und wir können sagen, gut gemacht. Du bist echt ein toller Typ. Wir gewinnen an Selbstvertrauen. Und so funktionierten mittlerweile die Gemeinden in Galatien. Die Galater hielten das Gesetz und konnten sich dafür auf die Schulter klopfen. Ich bin ein echt heiliger Typ. Ich habe das und das und das nicht gegessen und mich an die und die und die Feiertage gehalten. Ich bin echt super. Und die Irrlehrer waren beliebt bei den Menschen. Und sie konnten sich dafür auf die Schulter klopfen. Wieder 5 Beschneidungen letzte Woche. Super. Alle waren glücklich. Außer Paulus, die alte Nervensäge. Paulus ist überhaupt nicht überzeugt, dass dieser Weg in irgendeiner Weise gut ist. Denn er ist von Herzen ganz tief davon überzeugt, dass es ein Weg ist, der in die Irre führt. Paulus weiß natürlich auch, es gibt die Momente, in denen wir stolz sein können. Aber eben nur dann, wenn wir etwas Gutes geleistet haben. Aber wir leisten eben nicht immer nur tolle Dinge. Oft ist das, was wir tun, alles andere als perfekt. Und das wissen wir auch. Und so scheitern wir mit unseren Ansprüchen an uns selbst. Und wir scheitern an den Ansprüchen anderer. Und die Bibel sagt uns, das Schlimmste ist, wir scheitern sogar an den Ansprüchen Gottes. Ja, wenn wir, ich bin, was ich tue, mit Gottes Gesetz spielen, dann werden wir ziemlich schnell auf die Nase fallen. Paulus sagt, es ist ein Weg, der in die Irre führt. Und deswegen zeigt Paulus den Galatern im gesamten Brief und auch nochmal in unseren Versen heute den richtigen Weg. Den Weg, der zum Leben führt. Mein 2. Punkt, ein Leben mit dem Kreuz macht dich zu einem neuen Menschen. Ja, nachdem er bis in Vers 13 erklärt hat, was die Irrlehrer falsch glauben, fängt er ab Vers 14 an, uns zu erklären, was jetzt der Weg ist, der zum Leben führt. Und er sagt, es geht nicht um Beschneidung, es geht nicht um Gesetze, es geht nicht um Leistung. Es geht um ein Kreuz. Egal, ob Menschen heute Christen sind oder nicht in unserer Gesellschaft, wenn sie ein Kreuz sehen, denken sie ziemlich bald an das Christentum. Kreuz und Christentum, das ist für uns heute eins in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt hier lesen von Paulus und dem Kreuz, dann verwirrt uns das nicht. Damals war das, was Paulus hier in Vers 14 schreibt, eine Provokation. Das Kreuz war das schändlichste Hinrichtungsinstrument, das die Römer kannten. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden, egal was er gemacht hatte. Es war Schwerverbrechern und Sklaven vorbehalten. Der berühmte römische Politiker Cicero sagte einmal sinngemäß, das Kreuz ist so schändlich, davon soll ein angesehener Römer nicht einmal sprechen. Es war vielleicht so etwas, was man einfach verschwiegen hat. Irgendwie wusste jeder, das gibt's, aber darüber geredet hat man nicht. Es war im Bewusstsein der Menschen damals eklig. Und jetzt stellt euch mal ganz kurz etwas vor, was ihr in eurem Leben so richtig eklig, so richtig abstoßend findet. So war das Kreuz damals, nur schlimmer. Und das bringt Paulus jetzt auf die Agenda. Er schreibt in Vers 14a, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, also ich will auf nichts stolz sein, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Paulus sagt hier also, ich bin stolz auf gar nichts, außer auf das Kreuz, an dem Jesus Christus, der Sohn Gottes, gestorben ist. Und das ist aus mehreren Gründen die absolute Provokation. Ja, einmal, weil das Kreuz eklig ist. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Stellt euch mal vor, ihr habt es im Leben richtig weit gebracht. Seid ein erfolgreicher Geschäftsmann oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ihr trefft euch mit lauter Kollegen, die es ebenfalls sehr weit gebracht hat, in einem feinen Restaurant zum Essen. Und ihr sitzt alle am Tisch. Und irgendwann sagt einer, okay, es wäre doch mal nett, wenn wir jetzt so eine Runde machen. Und jeder erzählt jetzt einfach mal, worauf er so richtig stolz ist in den vergangenen Jahren. Was er so geleistet hat. Dann legt der Erste los und sagt, ja, ich hatte damals vor 2 Jahren hatte ich einen Kunden und da habe ich ein ganz tolles Geschäft abgeschlossen. Wir als Firma haben total viel Geld eingenommen, der Kunde war total glücklich, darauf bin ich richtig stolz. Und dann geht die Runde so weiter und es kommen lauter solche Geschichten. Und irgendwann kommst du an die Reihe. Und stell dir mal vor, du würdest sagen, ich bin eigentlich auf gar nichts stolz. Alles, worauf ich stolz bin, ist... Und dann würdest du diese eklige Sache nennen, die du dir gerade vorgestellt hast. Ich glaube, eurem Sitznachbarn würde vor Schreck der Löffel aus der Hand in die Suppe fallen. Aber Paulus meint das vollkommen ernst. Und es wird noch schlimmer, das Kreuz ist nicht nur eklig, es ist ein Verkündiger schlechter Nachrichten, sogar richtig schlechter Nachrichten. Na, wenn das Kreuz reden könnte, dann würde es zu dir so etwas sagen wie, hallo du, ich habe gehört, du bist stolz auf das, was du geleistet hast, vergiss es. Das, was du für deine Leistungen verdienst, ist nichts anderes, als an mich selbst geschlagen zu werden und elend zu sterben. Das ist das, was das Kreuz zu dir sagen würde, wenn es reden könnte. So viel zum Thema, ich bin, was ich leiste. Aber das Kreuz sagt noch mehr. Während das Kreuz dir die schlechtestmögliche Nachricht zuruft, nämlich du bist so schlecht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ruft es dir gleichzeitig die beste Nachricht überhaupt zu. Nämlich die Nachricht, weil Jesus an mir für dich aus unglaublicher Liebe gestorben ist, darfst du leben. Ohne dass du etwas leistest und egal, was du in deinem Leben bisher alles falsch gemacht hast. Um es auf den Punkt zu bringen, ruft dir das Kreuz zu, in dir selbst bist du sündiger, als du je geglaubt hast. Aber in Christus bist du mehr geliebt, als du es dir jemals vorstellen kannst. In dir selbst bist du sündiger, als du je geglaubt hast, aber in Christus bist du mehr geliebt, als du es dir jemals vorstellen kannst. Und dann ist es unwichtig, was vorher war. Ob du schon immer irgendwie christlich gelebt hast oder nicht. Paulus schreibt es in Vers 15 so. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Ja, und Beschneidung und Unbeschnittenheit meint einfach, ob du religiös gelebt hast oder nicht so. Sondern es zählt etwas anderes, eine neue Schöpfung. Der Unterschied zwischen den Irrlehrern und Paulus, der könnte nicht größer sein. Die Irrlehrer verkündeten das, was im Prinzip jede Religion und jede Weltanschauung sagt. Tu das, mach das, halte dich an jene 5 Schritte. Und dann wirst du glücklich oder dann wirst du errettet oder dann ist dein Gott zufrieden. Und dann ist es egal, ob dein Gott Allah oder Alfa Romeo. Egal, ob er Ansehen oder Alkohol heißt. Egal, ob er Arbeit oder Aussehen heißt. Jedes Mal ist es der langsame Versuch, sich aus eigener Kraft irgendwie hochzuarbeiten. Und Paulus predigt das genaue Gegenteil. Er predigt einen Gott, der oben ist und der herunterkommt. Er gibt uns nicht in erster Linie Lebensregeln mit auf den Weg, sondern er starb stellvertretend für uns hier auf der Erde. Und damit nicht genug. Am Kreuz hat Jesus nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern er hat uns auch ein neues Herz geschenkt. Ein Herz, was überhaupt erst möglich macht, dass du glauben kannst. Und Paulus nennt dieses Herz hier, was Gott dir geschenkt hat, neue Schöpfung. Am Ende von Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist es, worum es Gott geht. Er möchte nicht Menschen, die äußerlich irgendwelche Dinge leisten, um nach außen irgendwie toll dazustehen. Wisst ihr, dieses Prinzip, ich bin, was ich leiste, führt, glaube ich, sehr, sehr oft in diese Äußerlichkeit, in diese Scheinwelt. Und wir sehen das an den Irrlehrern. Wenn ihr nochmal in Vers 13 guckt, schreibt Paulus, denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen und so weiter. Ja, so läuft es oft, wenn wir nur auf Äußerlichkeiten, wenn wir nur auf den Schein gehen. Wir tun so, aber in Wirklichkeit halten wir uns gar nicht dran. Und das Kreuz verändert unser Verhalten, aber nicht in erster Linie äußerlich, sondern von innen nach außen. Wir haben ein neues Herz, durch das wir in die Lage versetzt werden, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und selbst wenn wir dann dieses neue Herz haben, was Gott uns geschenkt hat und jetzt glauben können, sagt uns Paulus, nicht einmal der Glaube, durch den du errettet wirst, nicht einmal dieser Glaube ist etwas, was du selbst produzierst, sondern auch der ist ein Geschenk Gottes. Ja, wenn wir jetzt dachten, okay, das letzte bisschen, das ist jetzt noch meins. Auch das nimmt uns Paulus. Er schreibt in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wieder der Grund, damit niemand stolz drauf sein kann. Unsere Errettung ist von vorne bis hinten nicht etwas, was wir tun, sondern was wir von Gott geschenkt bekommen. Und all das ist begründet, sagt Paulus, in diesem hässlichen, ekligen Kreuz. Und genau deswegen soll dieses Kreuz das sein, was uns als Christen ausmacht. Das Einzige, wie Paulus in Vers 14 sagt, worauf wir als Christen stolz sein sollen. Ja, wir sollen Menschen sein, über die andere sagen, das ist jemand, der hat das Kreuz ins Zentrum seines Lebens gestellt. Und wie sieht unser Leben als Mensch mit dem Kreuz im Zentrum jetzt aus? Paulus sagt, es ändert unsere Beziehungen. Und ich glaube, es ändert unsere Beziehungen zu 4 verschiedenen Dingen bzw. Personen. Das ist mein 3. Punkt. Ein Leben für das Kreuz ändert deine Beziehungen. Und wir wollen jetzt praktisch fragen, was macht das mit uns? Die 4 Dinge bzw. Personen, wo unsere Beziehungen verändert werden, sind wir selbst, ist diese Welt, sind unsere Mitmenschen und ist Gott. Ja, wir selbst, diese Welt, unsere Mitmenschen und Gott. Fangen wir mit uns selbst an. Das Kreuz ändert unsere Beziehung zu uns selbst. Paulus sagt, das Kreuz nimmt uns den Stolz. Und das ist erstmal sehr demütigend. Wir mögen das nicht, denn im Grunde unseres Herzens klopfen wir uns alle sehr, sehr gerne auf unsere eigenen Schultern. Ja, so wie die Irrlehrer in Galatien. Aber das Kreuz nimmt das weg. Alles, was uns ausmacht, ist das, was ein anderer für uns getan hat. Vers 14a. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und dabei ist eine Sache total wichtig, wenn ihr heute nach Hause geht. Das ist nichts, was ihr heute mal so hört und dann nach Hause geht und sagen könnt, alles klar, das habe ich jetzt verstanden, nächstes Thema. Das zu begreifen, dass das Kreuz das Einzige ist, was uns ausmacht, das ist ein lebenslanger Kampf. Denn unser altes Herz flüstert uns immer wieder zu, du bist, was du leistest. Glaub das, du bist, was du tust. Und es ist ein Kampf, dagegen zu steuern und sich immer wieder, jeden Tag klarzumachen, nein, ich bin nicht der größte Held meiner Geschichte, weil ich alles so toll gemacht habe. Und auch nicht zu sagen, ich bin voll der Versager, weil ich immer wieder versage. Wir sollen uns immer wieder sagen, ich bin durch das Kreuz ein Kind Gottes, ganz ohne meine Leistung. Und das ist, was zählt. Und wenn wir das begreifen, dann bekommen wir Frieden in der Beziehung zu uns selbst. Je mehr wir erfassen, was das Kreuz für uns persönlich bedeutet, desto weniger machen wir uns abhängig von Stolz und Hochmut auf der einen Seite und von Selbstzweifeln und mangelndem Selbstvertrauen auf der anderen Seite. Das heißt natürlich nicht, dass wir nichts mehr tun sollen. Wir sollen zur Ehre Gottes leben in allen Bereichen unseres Lebens. Wir sollen viele tolle Dinge leisten, aber nicht um uns vor Gott oder um uns vor uns selber größer oder besser zu machen, sondern um uns gegenseitig zu dienen. Und dann ist es völlig in Ordnung, über die getane Arbeit und das Ergebnis sich zu freuen. Aber nicht, weil wir uns mal wieder selbst verwirklicht haben, sondern weil wir Gott dankbar sind für die Stärken und Gaben, die er uns gegeben hat, damit wir sie zu seiner Ehre einsetzen können. Das Kreuz ändert also unsere Beziehung zu uns selbst. Das Kreuz ändert aber zweitens unsere Beziehung zu dieser Welt. Paulus schreibt in Vers 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und dann, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was meint Paulus, wenn er von Welt spricht? Paulus meint nicht die gesamte Schöpfung. Die Welt ist für ihn das System oder die Denkweise, die wir in dieser Welt finden, die gegen Gott eingestellt ist. Ja, die Welt ist es zum Beispiel für ihn, die dieses Evangelium verkündigt, du bist, was du tust. Und Paulus sagt, dass diese Welt für ihn und er für diese Welt gekreuzigt ist. Das klingt komisch. Ja, wir lesen das und denken uns, was meint er denn damit? Er meint damit, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, in einer engen Beziehung zu dieser Welt leben. Er geht sogar so weit, dass er sagt, Menschen, die Jesus nicht kennen, die können nicht anders als der Welt zu gehorchen. Die können nicht anders als nach dem Grundsatz zu leben, ich bin, was ich tue. Und was Jesus dann getan hat am Kreuz für uns Christen ist, dass er diese Beziehung zerstört hat. Ja, die Welt ist immer noch da, aber wir leben nicht mehr in einer Beziehung zu ihr. Und sie versucht immer noch, uns von Gott wegzubringen. Aber jetzt haben wir durch das Kreuz die Möglichkeit, Nein zu sagen. Weil es immer noch ein bisschen schwierig zu verstehen ist, möchte ich euch eine Beispielgeschichte erzählen, die ich hier schon mal erzählt habe, aber die das, glaube ich, recht gut verdeutlicht, was Paulus meint. Stellen wir uns ein Land vor, in diesem Land leben schwarze und weiße Menschen. Und jahrelang unterdrückten die Weißen die Schwarzen. Jeder Weiße darf einfach zu jedem Schwarzen kommen und sagen, arbeite für mich, tu das für mich und der Schwarze muss das machen. Und so ähnlich ist unser Verhältnis zu dieser Welt, bevor wir Jesus kennen. Die Welt und die Sünde kommen zu uns und befehlen uns irgendetwas und wie die Schwarzen in unserer Geschichte müssen wir es einfach machen. Und dann ändert sich etwas in diesem Land. Ein neuer Herrscher kommt an die Macht und er sagt, Weiße und Schwarze sind von nun an gleichberechtigt. Keiner darf mehr den anderen versklaven. Und das ist die Situation für uns Christen. Die Sünde und die Welt dürfen uns nicht mehr versklaven, weil wir ihnen gegenüber und sie gegenüber uns gekreuzigt sind, wie Paulus das hier nennt. Zurück zu unserer Beispielgeschichte. Nehmen wir jetzt an, so ein Schwarzer geht über die Straße und ein Weißer kommt zu ihm und sagt, verneige dich vor mir und binde mir die Schuhe zu. Dann muss der Schwarze das nicht mehr machen. Aber es ist gut möglich, dass er es trotzdem macht, einfach weil er so dran gewöhnt ist von früher, von den Jahrzehnten der Gewaltherrschaft. Und ähnlich ist es oft bei uns Christen. Wenn die Welt und die Sünde ankommen und uns ansprechen, dann neigen wir dazu zu gehorchen, weil wir das so gewöhnt sind. Aber Paulus sagt, wir müssen es nicht mehr machen. Leider vergessen wir das immer wieder, wie der Schwarze es vergessen hat, als der Weiße ihn befohlen hat, die Schuhe zuzubinden. Und manchmal versucht die Welt uns nicht nur zum Sündigen zu bewegen, sondern sie ist sogar richtig feindlich. Dann verfolgt sie uns. Ja, bei uns sieht das dann eher so aus, dass wir belächelt werden. Was, ihr glaubt das echt? Ja, oder werden ausgelacht oder vielleicht ausgegrenzt. Aber in anderen Ländern dieser Welt werden Christen für ihren Glauben körperlich verfolgt oder sogar getötet. Und das ist nicht einfach, sondern das ist sehr hart. Und Paulus schreibt es in Vers 17. Er bittet dort die Galater, hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Und wenn Paulus hier heute Morgen predigen würde, dann würden wir einen Mann sehen, der vom Leben gekennzeichnet ist. Er hatte überall Narben und Spuren am Körper, weil er schon so oft für seinen Glauben gefoltert wurde. Das meint er mit den Malzeichen des Herrn Jesus. Und deswegen bittet er hier die Galater, Vers 17, macht mir nicht weiter Stress. Ich habe schon genügend in meinem Leben. Aber gleichzeitig weiß er, all diese Folterungen, all diese körperlichen Schmerzen, die mir die Welt zugefügt hat, die hauen mich nicht abschließend um. Ich gehöre zu einem Gekreuzigten und ich bin der Welt gegenüber tot. Und es macht die Schmerzen nicht gut oder nicht weniger. Und doch sagt Paulus an anderen Stellen immer wieder, dass er sich deswegen sogar in seinem Leiden freuen kann. Ja, für ihn ist die Feindschaft der Welt zwar extrem unangenehm, aber in einem anderen Sinn ist sie durch das Kreuz völlig egal geworden. Das Kreuz ändert unsere Beziehung zu dieser Welt. Drittens, das Kreuz ändert unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Was passiert, wenn ich nach dem Grundsatz lebe, ich bin, was ich leiste? Wir versuchen natürlich, wenn wir gut sein wollen, richtig viel zu leisten. Und für unsere eigene Leistung müssen irgendwann auch unsere Mitmenschen herhalten. Ja, wir versuchen voranzukommen, aber irgendwann wird das auf dem Rücken von anderen Menschen passieren. Paulus hat ein sehr eindrückliches Beispiel dafür in unserem Abschnitt. Warum wollten die Irrlehrer eigentlich, dass sich die Galater beschneiden lassen? In Vers 13 beantwortet uns die Frage. Sie wollten das, damit sie stolz sein können. Ja, die Irrlehrer, diese Prediger, haben sich also auf dem Rücken der Galater selbst verwirklicht, könnten wir sagen. Und so wird es immer laufen, wenn man nach dem Grundsatz lebt, ich bin, was ich leiste. Unsere Mitmenschen werden für uns immer dann wertvoll sein, wenn sie uns selbst in unserem Leistungsdenken voranbringen. Und das Kreuz befreit uns davon. Wisst ihr, jetzt zählt nicht mehr das Leistungsprinzip, sondern jetzt zählt, durch Jesus bin ich, was ich bin. Vergeben, geliebt und erlöst. Und deswegen bin ich frei, für meine Mitmenschen zu leben. Ja, es ist erst das Kreuz, was mich dazu befreit, meine Mitmenschen wirklich zu lieben. Das Kreuz ändert unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und viertens, das Kreuz ändert unsere Beziehung zu Gott. Ohne das Kreuz haben wir Menschen Krieg mit Gott. Durch das Kreuz haben wir Frieden mit Gott. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden haben wir durch Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht durch unsere eigene Leistung. Und so schreibt Paulus in Vers 16, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Ja, über alle, die nach dieser Regel wandeln. Gemeint sind alle, die auf das Kreuz allein vertrauen. Paulus sagt, über die komme Frieden und Erbarmen. und über das Israel Gottes. In der Schlachter 2000 klingt das jetzt so, wenn man diesen Vers liest, als wären das zwei verschiedene Gruppen. Einmal die, die sich an das Kreuz halten, und dann noch das Israel Gottes. Ich glaube, die neue Genfer Übersetzung übersetzt es deutlich besser. Sie schreibt: Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Aber was Paulus hier sagt, ist in der damaligen Zeit unerhört gewesen. Im Kern ging ja der Streit in den galatischen Gemeinden um die Frage, wer ist das wahre Volk Gottes? Die Irrlehrer sagten, das wahre Volk Gottes sind die Juden, die, die leiblich von Abraham abstammen, also das Volk Israel. Alle anderen können dazukommen, die müssen sich dann aber beschneiden lassen und das ganze Gesetz halten. Und Paulus sagt im Brief immer wieder, das ist falsch. Das Volk Gottes sind nicht die, die von Abraham abstammen. Das Volk Gottes sind nicht die, die sich an das Gesetz halten. Das Volk Gottes sind die, die an Jesus Christus, den Gekreuzigten, glauben. Über sie komme Frieden und Erbarmen. Und dann sagt er, und sie sind das wahre Israel Gottes. Und das heißt für dich heute Morgen, wenn du Christ bist, gelten dir nicht nur die ganzen Verheißungen aus dem Neuen Testament, die sich an Christen richten, sondern dir gelten auch alle Verheißungen im Alten Testament, die sich an Israel richten. Denn durch den Glauben an Jesus bist du nicht nur Christ, sondern du bist auch Teil des wahren Volkes Israel. Das ist, was Paulus hier sagt. Das Kreuz ändert unsere Beziehungen. Die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zur Welt, die Beziehung zu unseren Mitmenschen und die Beziehung zu Gott. Und um das nochmal zu sagen, weil es so wichtig ist, das ist nichts, was ihr heute hört und dann versteht und dann nach Hause geht und denkt, abhaken, habe ich kapiert. Wir stehen unser ganzes Leben immer wieder vor der Herausforderung, uns selbst das zu predigen. Uns immer wieder selbst und auch gegenseitig daran zu erinnern, du bist nicht das, was du Tolles geleistet hast. Du bist auch nicht das, worin du versagt hast. Du bist durch das Kreuz ein neuer Mensch, der sich nicht mehr selbst verwirklichen muss, weil er weiß, dass ihm alles vergeben ist. Und weil das so wichtig ist und weil wir alle das immer wieder vergessen, deswegen hat Paulus am Ende des Galaterbriefes keine ausführliche Grußliste verfasst, sondern er hat nochmal Vollgas gegeben. Und wenn du bei den meisten Predigten in unserer Galaterreihe dabei warst, dann hast du dir vielleicht heute öfter gedacht, naja, das kenne ich schon alles, das haben wir schon in den anderen Predigten gehört. Und dann hast du gut zugehört. Denn auch Paulus wiederholt einfach nur nochmal das, was er im gesamten Brief gesagt hat. Aber er schreibt es eben nochmal. Er schreibt es mit Herzblut, mit Vollgas, mit großen Buchstaben und mit eigener Hand, weil er davon überzeugt ist, dass das das Zentrum unseres Glaubens ist. Der englische Liederdichter Isaac Watts, der hatte das verstanden. Und um sich selbst und andere Christen immer wieder daran zu erinnern, hat er das Lied geschrieben, When I Survey the Wondrous Cross. Auf Deutsch, schaue ich zu deinem Kreuze hin. Und darin heißt es, schaue ich zu deinem Kreuze hin, wo du für mich gestorben bist. Zu Schaden wird, was sonst Gewinn, was einst mein Stolz gewesen ist. Dein Kreuz zerstört den falschen Ruhm. Durch deinen Tod bin ich befreit, gebunden als dein Eigentum, an dich allein für alle Zeit. Sieh an sein dorngekröntes Haupt, aus seinen Wunden quillt sein Blut, und wer an solche Liebe glaubt, dem kommt sein Kreuzesschmerz zugut. Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein, der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. Amen.